Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute, da geht es bei uns um chinesische Spionage. Die Bundesanwaltschaft hat 3 deutsche Staatsbürger festnehmen lassen, die im Auftrag der chinesischen Regierung Technologien ausgespäht haben sollen. Außerdem sprechen wir über die deutsche Automobilindustrie, die vor der wichtigen Autoshow in Peking weiter Marktanteile an chinesische Konkurrenten verliert. Wir haben Montag, den 22. April und ich bin Kevin Knitterscheid. Ja, wenn es ein Land gibt, dessen Aufstieg in den vergangenen Jahrzehnten auf der ganzen Welt viel Bewunderung auf sich gezogen hat, dann ist es China. Sei es in der Automobilproduktion, in der Elektronikfertigung oder auch im Maschinenbau, immer häufiger schließen chinesische Hersteller technologisch zu ihren westlichen Konkurrenten auf. Nicht selten liegt das auch daran, dass deren Technologien schlichtweg kopiert werden und wie dieses Wissen dann von einem Unternehmen zum anderen gelangt, das lässt sich dann im Nachhinein schwer nachvollziehen. Soweit Business as usual. Doch die Vorgänge, die am Montag der Bundesverfassungsschutz publik gemacht hat, die sind noch einmal eine Dimension größer. Es geht um Militärspionage und 3 deutsche Staatsbürger, die diese für den chinesischen Staat betrieben haben sollen und die nun festgenommen wurden. Was dahinter steckt, das werden wir gleich mit Investigativ-Co-Chef Martin Murphy besprechen. Außerdem geben wir einen Vorausblick auf die große Automesse in Peking und schauen, mit welchen Modellen die deutschen Hersteller dort gegen die neue Konkurrenz aus China bestehen wollen. Die Aussichten des Ganzen, die schätzt unser Autoreporter Lazar Bakovic ein. Beginnen wollen wir diese Sendung aber mit dem Marktbericht und der kommt heute von Finanzredakteur Ingo Narrat aus Frankfurt. Hallo Ingo.
Ja, hallo Kevin. Hallo nach Düsseldorf.
Ja, Ingo, ging es der Börse heute wie vielen anderen Menschen, die übers Wochenende ja aufgeatmet haben, dass es im Nahen Osten doch nicht zu einer Eskalation gekommen ist?
So kann man das sehen, ne? Auf und durch. Aufatmen und durchatmen. Es ist einfach die bekannte Logik mal wieder, ne? Wenn der Schmerz nachlässt, ist erstmal gut. Und deswegen ging es bei den, ich nenne es mal Angstanlagen, war erstmal die Luft raus, ne? Das hieß am Montag, Öl verliert mehr als 1%, Gold wird über 2% billiger. Das Thema Nahost ist natürlich nicht durch. Es kann morgen schon wieder anders sein als heute. Aber heute gibt es die kleine Erholungsrallye bei Aktien, ne, mit Betonung auf klein bis moderat. Wir hatten ja am 2. April ist das Hoch im DAX, 18.526 Punkte. Da fehlen uns also Richtung 700 Punkte immer noch. Und Firmendaten gab es nur wenige. Konnten also auch kaum Einfluss nehmen. Einzig die Quartalzahlen von SAP, aber die erst nach Börsenschluss. Und in den USA war es auch nicht viel besser, außer Verizon, kein bekanntes Unternehmen dabei. Bank of Hawaii, ja, aber da denken wir wahrscheinlich auch eher an Urlaub. Und ohne neue Daten können wir auch kaum sagen, warum die Kurse am Montag das machten, was Kurse eben so machen. Steigen oder fallen. Ja, für die Statistiker, Bayer, Tagesgewinner mit rund 3%, war auch da nicht ganz klar, was dahinter steckt. Eine Bank erwartet ganz gute Zahlen für das erste Quartal. Es war aber auf jeden Fall nicht mit einer Woche Verspätung auch die Börsenfeier der Aktionäre für den deutschen Fußballmeister. Wobei ich mich immer frage, warum wir bei Bayer Leverkusen dauernd von der Werkself reden. Hat jeden Mitarbeiter für die gekickt. Ja? Bayer spielte am Wochenende übrigens gegen Dortmund. Remis, würde der Schachspieler sagen, 1-1. Das Unentschieden schien den BVB-Aktionären wohl nicht zu reichen. Ja, jedenfalls fiel die BVB-Aktie am Montag 3%. Ja, aber zurück zum DAX. Wir haben noch 2 größere Tagesgewinner. 3% ging es rauf für Kia Gen und 2% für Deutsche Telekom.
Wenn heute nicht so viele Ereignisse den Markt bewegen, dann lass uns doch vielleicht schon mal einen Blick auf den Dienstag werfen. Worauf müssen wir uns morgen einstellen?
Blick auf den Tageskalender, ja, es kommen Einkaufsmanager-Indizes aus Europa und den USA. Mit denen können wir dann unsere Konjunktureinschätzungen updaten, wie es so schön heißt, und schauen, ob das auf die Erwartungen für die Leitzinssenkungen hier in der Eurozone und in den USA durchschlägt. Aber ich würde jedoch lieber über die Quartalszahlen reden, die am Dienstag kommen. Das sind eine Menge, und zwar auf beiden Seiten des großen Wassers. Ja, bei uns ist es vor allem die deutsche Börse. Am wichtigsten ist aber wieder mal die Wall Street. Ja, über 60 Unternehmen in Ziffern 6-0 zeigen ihre Zahlen. Und so bekannte Namen wie Mattel dabei, also wer Kinder hat, ja, oder für die Kippenliebhaber Philip Morris. Aber entscheidend sind zwei andere. Und eine davon ist Tesla. Den Autopionier haben wir ja mal zu den so oft zitierten in den letzten paar Monaten glorreichen 7 gezählt, wenn ich recht erinnere. Mhm. Das ist Geschichte. Ja, die kriegen ihre Wagen nicht verkauft, die Margen sinken. Die Anleger haben die Aktien schon gnadenlos abgestraft. Ja. Transformation, das Wort benutzen wir ja häufig, der heißt für Tesla was ganz anderes. Ja, vom glorreichen Börsengewinner zur Kursverzwergung. Der Kurs hat sich in 2 Jahren mehr als halbiert. Mal sehen, ob der irrlichternde Chef Elon Musk eine Lösung für seine Geschäftsprobleme findet. Es gibt aber eine fast schon ironische Randnotiz zu der Tesla-Geschichte. Trotz der Trouble, die Tesla hat, wird der Konzern weiter mit einem horrenden Kursgewinnverhältnis gehandelt. Eben Blick auf den Bloomberg zeigt mir 56. Ja, da wird man blass, wie viel billiger die deutschen Autos an der Börse sind. Ja, BMW, KGV 6, Mercedes 5, VW, die wollen wohl ein Discounter-Image aufbauen, KGV 4. Können wir auch nochmal genau buchstabieren, damit es niemand für einen Sprechfehler hält. F wie in 4.
Ja, da werden wir auch gleich noch mit Lazar drüber sprechen, der als Autoberichterstatter uns ein bisschen was erzählt, wie die deutschen Automobilhersteller immer weiter ins Hintertreffen geraten gegenüber ihren chinesischen Konkurrenten. Was mich aber jetzt nach deiner Rede so ein bisschen direkt interessiert ist, du hast gesagt, es gibt 2 interessante Unternehmen, die am Dienstag Zahlen vorlegen, hast aber mit Tesla nur 1 genannt. Welches könnte denn ähnlich spannend sein?
Ja, nochmal ganz kurz zu dem Podcast gleich. Die billigen Bewertungen hier bei den deutschen Aktien, Die kommen natürlich nicht von ungefähr. Und der Kollege wird dann erklären, warum das so ist. Aber du fragst, was ist spannender als Tesla? Kann man sich ja kaum vorstellen. Wer ist interessanter als Elon Musk? Ja. Am Dienstag ist das ein anderer. Hafif Ilan. Der ist der Chef von Texas Instruments. Altehrwürdiger Konzern aus der Computersteinzeit noch. Ne? Ich hatte in den 80er Jahren einen Taschenrechner von denen. Urig, total uriges Ding, ne, aus heutiger Sicht. Aber Texas Instruments ist auch im Halbleitergeschäft. Und da sind wir dann schon beim Thema. Chips waren ja der letzte große KI-Hype, ne, der sich vor allem auf Nvidia konzentrierte. Jetzt rede ich schon in der Vergangenheit. Ja, aber an der Börse sind die Halbleiteraktien in den letzten Tagen weggesackt. Ne? Nvidia vor ungefähr einem Monat noch im Top bei $950, jetzt fast 20% tiefer. Also, wir schauen am Dienstag auf Texas Instruments. Vielleicht geben die Zahlen und die Börsenreaktion darauf einen Hinweis, ob der KI-Hype an der Börse jetzt tatsächlich wackelt. Falls ja, können wir als Börsianer ja KI einfach als neue Abkürzung verstehen. Wofür? KI dann für kein Interesse.
Das werden wir schauen, ob das so ist. Ich habe ein bisschen meine Zweifel, was das angeht, aber ich glaube, wir werden uns da morgen nochmal genauer einen Blick gönnen. Erstmal an der Stelle vielen Dank, Ingo, nach Frankfurt.
Danke, Kevin.
Und wie immer der wichtige Hinweis, alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Und damit kommen wir nun zum chinesischen Spionagefall. Heute sind 3 deutsche Staatsbürger festgenommen worden, die für den chinesischen Staat spioniert haben sollen. Und wir schalten jetzt nach Berlin zu Martin Murphy, der die Details dazu hat. Hallo Martin.
Hallo Kevin.
Ja, heute hat uns die Nachricht erreicht, dass heute 3 Deutsche festgenommen wurden, die für China spioniert haben sollen. Du bist jetzt gerade bei einer Veranstaltung beim Verfassungsschutz, die, glaube ich, nichts damit zu tun hat, aber trotzdem wird ja sicherlich darüber geredet. Was wirft man den dreien vor?
Ja, natürlich, das ist ja ein zentrales Thema geworden, Spionage durch China. Und mit den dreien hat man jetzt drei Leute überführt, die sollen Technologien ausgeforscht haben und an China geliefert haben. Und zudem sollen sie technische Gerätschaften, also unter anderem einen Laser, an China transferiert haben. Und das alles war illegal.
Mhm. Für welches Unternehmen arbeiten die drei denn? Kann man das sagen?
Das sind 2 Unternehmen, deren Namen können wir leider im Moment nicht nennen. Eines davon sitzt in London, also ist unter britischem Hoheitsgebiet. Es existiert schon viele, viele Jahre, hat auch einige Patente angemeldet und ist mehrheitlich im Besitz der einen Beschuldigten. Und ein weiteres, aber das war auch in Deutschland aktiv, und das weitere Unternehmen ist mehr ein Verein, und der sitzt nahe Frankfurt und Bad Homburg. Und von dort wurden auch Technologien nach China transferiert.
Was hatten die drei für eine Motivlage, für den chinesischen Staat zu spionieren? Normalerweise würde man ja eigentlich als deutscher Staatsbürger sagen, ausländische Mächte, da lasse ich mich nicht instrumentalisieren.
Das ist in der Tat ungewöhnlich. In dem Fall, zumindest nach unseren Erkenntnissen, war es schlicht Geldgier. Die drei waren daran interessiert, eine gute Bezahlung.
Jetzt ist es ja so, dass immer wieder hinter vorgehaltener Hand gesagt wird, dass China Europa oder auch den Westen insgesamt ausspioniert auf der Suche nach Technologien. Kann man denn jetzt in diesem Fall sagen, welche Erkenntnisse die Spione möglicherweise erbeutet haben oder zu welchen Informationen sie Zugang hatten?
Was konkret ist nicht benannt, aber die Themenfelder sind benannt. Es geht dort um Technologien für Schiffsmotoren, um die effizienter zu machen, leistungsfähiger zu machen. Also die sind vorgesehen zum Einbau in Kriegsschiffe. Und das ist quasi eine Blaupause für das Vorgehen der Chinesen. Wir haben vor einigen Jahren gesehen, dass die Chinesen sich Unternehmen gekauft haben oder eingekauft haben. Ein Beispiel dafür ist halt KUKA, der Roboterhersteller, wo die ganze Technologie nach China abgeflossen ist. Das hat der Gesetzgeber in Deutschland unterbunden, weil der kann ein Veto einlegen. Und seitdem bemüht sich China zunehmend über Kooperationen, gerade im wissenschaftlichen Bereich, Informationen zu verschaffen, die sie dann transferieren an ihr Heimatland. Das geht um Themen, an die man sich gar nicht so in erster Linie denkt. Wie ist die Oberfläche eines Metalls beispielsweise? Da ist Deutschland Spitze drin in dieser Erforschung dieser Materialien. Aber da geht es darum, je glatter und je besser diese Oberfläche ist, desto effizienter und leistungsfähiger ist beispielsweise ein Kampfflugzeug, weil es dort in die Turbine eingesetzt wird. Hört sich trivial an, ist aber für die Chinesen ein Riesenthema, um ihren Rückstand im technologischen Bereich aufzuholen. Und den haben sie heute noch in vielen Feldern.
Wie sind die drei denn jetzt tatsächlich aufgeflogen? Also wie kam es dazu, dass sie enttarnt wurden und dass die Behörden dann auch ebenso öffentlichkeitswirksam zugegriffen haben?
Also es ist durch den Verfassungsschutz aufgeflogen. Die haben das ausermittelt, was die drei dort getrieben haben. Wenn man sich anschaut, in welchen Feldern sie waren, den Background, beispielsweise der Kopf der Bande, der war einige Jahre in China, ist auch mit einer Chinesin wohl verheiratet, spricht fließend Mandarin. Das ist so ein klassisches Beispiel von möglichen Spionen, und nach den Leuten hält man auch Ausschau. Man schaut sich das einfach systematisch an. Und aber das ist meine persönliche Vermutung, in diesem Kontext ist ja aufgefallen. Dann hat man ihn entsprechend beobachtet und dann diese Erkenntnisse gewonnen. Eingebunden, bei auch eine britische Firma involviert ist, war auch ein Dienst in Großbritannien.
Jetzt ist bekannt, dass die drei aufgeflogen sind. Sie sind festgenommen worden. Wie hat denn jetzt die Bundesregierung reagiert? Was bedeuten die Festnahmen für das Verhältnis zwischen Berlin und Peking?
Naja, Bundeskanzler Olaf Scholz ist ja gerade aus Peking zurückgekehrt. Da hat diese Spionageattacke zumindest keine Rolle gespielt. Ging es nicht, weil es die Festnahme erst danach stattfand. Da standen andere Aspekte im Vordergrund. Wirtschaftliche Zusammenarbeit und dergleichen und weniger diese Aktivitäten. Bislang muss man sagen, es gibt natürlich Kritik aus Seiten der Bundesregierung. Frau Faeser hat sich gemeldet, die Innenministerin in ihr Ressort fällt das Ganze ja auch. Aber auch der Justizminister hat sich entsprechend zu Wort gemeldet. Aber es sind eigentlich noch leise Töne und es gibt keine Sanktionen. Und zumindest nach bisherigem Kenntnisstand ist der chinesische Botschafter auch nicht einbestellt worden, um eine entsprechende Protestnote zu überreichen. Also es ist eher ruhig.
Kommt das regelmäßig vor? Also ist das so das übliche Vorgehen, dass man so öffentlichkeitswirksam die Spione enttarnt und dann auch festnimmt? Dass es chinesische Spione in Europa gibt, ich glaube, das hat jeder so ein bisschen im Gefühl, dass das der Fall sein wird. Bislang hat man aber noch nicht so viel in der Öffentlichkeit darüber gehört, wie diese Spionage konkret abläuft.
Ja, es gab einige Fälle in der Vergangenheit, was China betraf, bei denen solche Strukturen aufgedeckt wurden. Man nennt die Konfuzius-Institute, über die auch in die Wissenschaft reingewirkt wurde. In dem Umfeld passiert es auch. Sehr viel aktiver sind natürlich die Russen, die hier eigentlich ziemlich zügellos agieren mit ihren Agentennetzwerken. Da sind in der vergangenen Woche entsprechend Leute festgenommen worden. Man muss diese Festnahme auch als Signal an Peking sehen, dass man eine Linie zieht. Weil es geht ja hier nicht um Chinesen, die festgenommen wurden, sondern es geht um drei Deutsche, die womöglich spioniert haben. Und da schickt man das Signal, lasst es sein, wir nehmen die Leute hier fest. Das dürfte durchaus in China verstanden sein. Die sind durchaus sensibel, was solche Aktionen angeht.
Was mich immer wieder wundert, ist die große Bedeutung dieses persönlichen Spionierens. Sonst hört man ja immer von Cyberangriffen und wie viele Informationen dort immer abfließen. Kannst du das mal ins Verhältnis setzen, wie tatsächlich Spionieren mit Mannstärke vor Ort im Verhältnis zu den Cyberangriffen zu sehen ist?
Natürlich, also Cyberangriff, das hat der Präsident der Verfassungsschutzes heute ja ausgeführt, waren von chinesischer Seite in früheren Jahren massenhaft und stümperhaft. Und die sind sehr viel effektiver geworden, sehr viel ausgefeilter geworden, diese Attacken, und zielgerichteter, um halt entsprechende Informationen zu bekommen. Aber man muss halt sehen, das sind natürlich auch geschützte Daten, an die sie heran wollen. Das ist nicht so einfach. Und sehr viel leichter ist es, wenn man einen chinesischen Doktoranden nimmt, den in ein Unternehmen reinsetzt als Doktorand, der dort Zugriff hat auf alle Daten. Gerade im Mittelstand, aber auch in den großen Konzernen, da haben wir einige Fälle gehabt, geht man damit unter recht naiv um. Und das gilt insbesondere auch für die Universitäten, wo in Deutschland 40.000 Studenten sind. Das sind natürlich keine Spione alles, beileibe nicht. Und im weitaus großen Teil werden sie das auch nie werden. Aber in China gibt es ein Gesetz, das jeden Chinesen verpflichtet zur Zusammenarbeit mit dem Staat. Das heißt, die können unter Druck gesetzt werden, weil sie die Gesetze brechen, wenn sie nicht spionieren würden, wenn der Staat das dort verlangt. Das ist ein, ich würde mal sagen, unangenehm, ein sehr großer Motivator, den das Land einsetzen kann.
Klingt alles für mich danach, als wäre es wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass wir solche Festnahmen sehen werden. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. An der Stelle erstmal vielen Dank und viele Grüße für dich nach Berlin.
Alles klar. Ja, Grüße auch zurück nach Düsseldorf.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Ja, nicht nur im Militärbereich, auch in der Autoindustrie gibt es einen Technologiewettlauf zwischen dem Westen und China und die deutschen Hersteller geraten dabei immer stärker ins Hintertreffen. Auf der Autoshow in Peking, die diese Woche startet, wollen sie nun mit neuen Modellen wieder aufschließen. Und wie aussichtsreich das ist, das weiß Lazar Bakovic, der mir jetzt zugeschaltet ist. Hallo Lazar.
Hallo, grüß dich, Kevin.
Ja, in wenigen Tagen, ich habe es gerade erzählt, beginnt die große Automesse in Peking und für die deutschen Autobauer wird das sowas wie eine Nagelprobe. Über allem steht die Frage, können die deutschen Autohersteller mit ihren Modellen noch asiatische Kunden begeistern, die wahrscheinlich den wichtigsten Markt für die Branche ausmachen, oder?
Ja, genau. Also ob sie es können, das wird die Zukunft zeigen. Wenn man aber ein bisschen zurückblickt, und darum geht ja dann auch unsere Geschichte, muss man sagen, in den letzten Jahren haben die deutschen Autobauer, die großen OEMs, wie man sie ja auch nennt, massiv Marktanteile verloren. Also wir haben Daten, die zeigen, dass das jetzt noch so etwa 22% Marktanteil von den großen drei, also VW, BMW und Mercedes, in China ausmacht. Nur mal so ein Vergleich, also 2020 waren das noch über 26%. Also das heißt, das ist ein Abschmelzen. Und man hatte ja auch, sage ich mal, bei der letzten Autoshow in China, die war in Shanghai, gab es ja die große Nachricht, dass BYD an der Kernmarke Volkswagen vorbeigezogen ist. Und nun sieht man halt, dass das Delta zwischen dem gesamten VW-Konzern und BYD immer kleiner wird. Also das heißt, dass da tatsächlich die Chinesen schon verdächtig nah an auch den gesamten VW-Konzern, also alle Marken, herankommen. Mhm. Ja.
Du hast jetzt mit BYD schon einen asiatischen Wettbewerber genannt, der da auf dem Vormarsch ist. Wer sind noch andere Herausforderer und womit können diese asiatischen Hersteller jetzt im Vergleich zu den Traditionsmarken, also VW, BMW, Mercedes, womit können die punkten?
Ja, also bleiben wir mal bei BYD. Die punkten vor allen Dingen durch ihre extrem gute Fertigungstiefe. Das ist ja eigentlich ein Unternehmen, das aus der Batteriezelltechnik gekommen ist. Das heißt, die haben halt Akkus gebaut und verstehen damit halt eigentlich, sie dominieren, ich sag mal, das teuerste Teil in einem Elektroauto und können das für sich relativ kostengünstig herstellen. Das macht schon mal ziemlich viel Schlüsseltechnologie aus. BYD allein, nur mal um so eine Zahl zu nennen, die beschäftigen etwa 90.000 Ingenieure, die sich dann halt ja tatsächlich sehr viel damit beschäftigen, eigene Technik zu integrieren. Das wäre so ein großer Spieler. Ein anderer, den ich in Deutschland noch sehr wenig höre, als ich allerdings letztes Jahr in China auf der Shanghai Auto Show war, immer wieder auch auf Straßen gesehen habe, ist Li Auto. Li ist ein Premium-Anbieter und vor allen Dingen stark bei Plug-in-Hybriden beziehungsweise bei Hybridfahrzeugen. Man denkt, ne, in Deutschland, von Deutschland aus gesehen, das ist doch irgendwie so eine, ich sag jetzt mal, Übergangstechnologie, veraltete Technik. In China funktioniert teilweise diese Technik anders, das ist das eine. Und ja, sie ist einfach extrem wichtig, so als Brückentechnologie und wird sehr, sehr gut angenommen. Und als Li Auto im Premium-Segment wirklich jemand, der es auch mit einem Mercedes oder einem BMW ziemlich gut aufnehmen kann. Und ja, da blicken eher die Premium-Hersteller drauf.
Ja, die Plug-in-Hybride waren ja auch eigentlich immer so ein Spielfeld der deutschen Autohersteller, oder? Also gerade in dem Segment hat man sich ja viel versprochen, was sich dann in Teilen ja so nicht mehr eingelöst hat, ne?
Ja, aber der Unterschied ist, in China müssen diese Plug-in-Hybride deutlich mehr als 100 Kilometer schaffen und die europäischen Plug-ins, sage ich mal, schaffen alle so um die 60 heutzutage. Das heißt, man musste eigentlich, und das macht jetzt zum Beispiel der VW-Konzern, zieht da jetzt nach, die müssen jetzt eigentlich nochmal neue China-Plug-ins auf den Markt bringen, weil sie sozusagen lange Zeit ja eigentlich dieses Segment zumindest in China zu stark vernachlässigt haben, sich dann halt entweder auf Elektrofahrzeuge oder halt eben auf weiterhin den Verkauf von Verbrennern, womit sie mit Abstand immer noch am meisten Geld machen, fokussiert haben.
Hm. Ist diese Vormachtstellung der asiatischen Hersteller eigentlich nur in Asien zu beobachten oder gibt es auch andere Weltregionen, beispielsweise Europa, wo die chinesischen Hersteller immer stärker Marktanteile gewinnen und eben auch den deutschen Herstellern abjagen?
Ja, also dieses Drohszenario steht ja schon länger im Raum. Beispielsweise auch zur letzten IAA, ne, hatte BYD einen der größten Stände direkt im Heartland of Autoindustrie, also mitten in München. Das war schon sehr präsent. Wenn man sich die Zulassungszahlen anschaut, muss man sagen, das ist noch recht homöopathisch. Also BYD beispielsweise hat im Februar, glaube ich, in Deutschland, ja, ich glaube, ein paar Dutzend Autos zugelassen. Ich glaube, es waren noch unter 100 Autos, die sie zugelassen haben. Aber sie kommen halt in großen Schritten. Ne? Beispielsweise haben sie jetzt Logistikketten etabliert mit eigenen Frachtern, aber auch Konkurrenten wie Chery. Die hatten jetzt angekündigt, dass sie zum Beispiel nach Spanien kommen, da kompletten Werk auslasten. Das heißt, ja, man schafft damit dann wahrscheinlich so um die 200.000 Einheiten. Und das sind natürlich dann schon andere Größenordnungen. Anderer Hersteller, der in Europa sehr, sehr aktiv ist, ist MG, manche kennen das noch, die Älteren werden sich erinnern, noch so als Sportmarke, britische Sportmarke, hat aber gar nichts mehr mit dieser alten Marke zu tun, sondern gehört mittlerweile SAIC, also einem chinesischen Staatsunternehmen, der ganz nebenbei auch mit VW kooperiert. Ein bisschen Ironie des Schicksals ist, deren Auto MG4 hat sich besser verkauft als der ID3 zuletzt in Europa im letzten Jahr. Also das heißt, da sieht man, ne, auch da ja, wächst auf jeden Fall eine neue Dominanz heran. Mhm.
Ja. Ein anderer Faktor, den viele deutsche Hersteller zu verschlafen haben scheinen, zumindest in vergangenen Jahren, war ja das Thema Digitalisierung und Technologie im Auto. Und eine große Sorge in der Automobilindustrie war ja immer, dass Apple mit einem eigenen Auto, also dem Apple Car, auf den Markt kommen könnte. Das hat sich jetzt mehr oder weniger zerschlagen. Wir haben darüber berichtet. Aber asiatische Konkurrenten wie Xiaomi, die halten ja weiter an der Idee fest, also wirklich ein technologiegetriebenes Auto zu bauen. Was ist von diesem Engagement zu halten?
Ja, ich glaube, das sollte man tatsächlich auch nicht unterschätzen, was da gerade passiert. Xiaomi hat es im Prinzip geschafft, das Apple Car, was Apple nie auf die Straße gebracht hat, letztendlich jetzt auch anzukündigen und auch in die Realität umzusetzen. Das Besondere ist ja, Xiaomi ist da ja sozusagen der Lieferant für die gesamte Elektronikarchitektur. Gebaut wird das Auto, aber von BAIC, also ist ein chinesischer Autokonzern. Und da sieht man, ne, wie sich die Rollen plötzlich ändern. Also eigentlich der Hauptspieler, der steht dann auch auf dem Auto, wird Xiaomi sein, also der Techniklieferant. Gebaut wird das Auto aber, wie gesagt, von jemand völlig anderem. Das heißt, das ist eigentlich, da sind die dann nur noch Fertiger. Also von daher, das ist schon echt eine interessante Entwicklung. Ich würde trotzdem sagen, dass es natürlich immer noch einen Weg für klassische Autohersteller gibt, genau da zu punkten. Du hast aber gesagt, da haben die Deutschen viel aufzuholen. VW hat da jetzt im letzten Jahr beispielsweise auch angekündigt, ne, nochmal mehr digitale Features für chinesische Kunden extra in die Autos einzubauen, hat ein neues HMI, also so ein Machine Interface etabliert, beispielsweise für die Elektrolimousine ID.7. Das heißt, man versucht sich da zu bewegen, aber man ist halt immer nur der Follower, also der sozusagen letztendlich dem Trend hinterherrennen kann und setzt da selten Maßstäbe. Von daher kann man da wirklich nur gespannt sein, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickelt, ob sich dann solche Technologieunternehmen mehr durchsetzen werden oder ob es tatsächlich die etablierten Autohersteller wie BMW oder Mercedes oder Volkswagen sind.
Wie ist denn deine Einschätzung? Haben die klassischen Autohersteller denn überhaupt noch eine Chance, in diesem Technologiewettlauf aufzuholen und eben vielleicht irgendwann nicht mehr die Follower zu sein, sondern diejenigen, die wieder den Takt vorgeben, so wie das in früheren Jahrzehnten ja häufiger der Fall war?
Ist tatsächlich schwierig, weil es gab eine ganz interessante Studie von dem bekannten Autoexperten Stefan Bratzel zuletzt, der sich die Innovationsfähigkeit der deutschen und internationalen Autohersteller mal angeguckt hat. Und der hat festgestellt, ja, wenn man sozusagen den Weltmarkt betrachtet und auch noch die Verbrenner, da sind die Deutschen nach wie vor sehr, sehr dominant. Aber bei der neuen Technik, dreht sich dann plötzlich das Innovationsranking. Also zuletzt dominierte da dann zum Beispiel Geely oder auch SAIC, also der Partner von VW in China, war in dem Fall bei Elektroautos halt vor China. Das heißt, im Moment sind sie ganz klar noch in dieser Followerschaft oder in dieser Gefolgschaft, technologisch wirklich hinterherzugehen bei der neuen Technik. Und man kann dann wirklich nur abwarten oder muss halt schauen, wie sich die Investitionen dann letztendlich umsetzen. Eine ganz, ganz grundlegende Aussage ist, es ist natürlich immer erstmal leichter für neue Spieler wie Tesla, aber auch BYD, aber auch Xiaomi, ja, auf so einer grünen Wiese eigentlich das Auto nochmal neu zu denken, als jetzt für einen etablierten Konzern wie BMW oder Volkswagen aus dem bestehenden Geschäftsmodell sich zu drehen. Das ist sozusagen, gibt es diverse Studien, die einfach zeigen, das ist deutlich schwieriger, als es eigentlich nochmal auf dem weißen Blatt Papier neu zu denken.
Ja. Jetzt war ja die Stärke der deutschen Autohersteller auch lange ihre Position im Premium-Segment, also gerade bei den hochpreisigen Fahrzeugen. Jetzt die Hersteller, die du jetzt aufgezählt hast, vor allen Dingen die chinesischen, für die ist es natürlich auch irgendwo der Preis ein Argument. Das heißt, die sind relativ günstig, würde ich jetzt mal vermuten, zumindest die ich gesehen habe. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn die jetzt mit günstigen Preisen, innovativerer Technik und eigentlich auch einer ganz guten Verarbeitungsqualität punkten, hat das Geschäftsmodell der deutschen Premium-Hersteller unter diesen Bedingungen eigentlich noch eine Überlebensfähigkeit?
Das ist eine sehr berechtigte Frage, Kevin. Ich habe immer dieses Bild vor Augen von diesem neuen Xiaomi-Auto, was in der Silhouette fast so aussieht wie Porsches Elektroauto Taycan. Also da liegen Welten dazwischen vom Preis. Ja. Also in Deutschland kostet der Taycan irgendwie um die 100.000 Euro. Und ich glaube, Xiaomi bietet jetzt sein Elektroauto für irgendwie 27.000, 28.000 Euro an. Ich habe jetzt den chinesischen Preis vom Taycan nicht im Kopf. Er wird niedriger sein als in Deutschland, aber Porsche hält da natürlich an seiner Premium-Strategie fest und sagt, wir verschleudern unsere Autos nicht auf so einem Markt. Von daher total berechtigte Frage, wenn man, ja, sage ich mal, eine ähnliche Qualität zu einem deutlich besseren Preis bekommt, dann ist das einfache Käuferratio da natürlich zu dem günstigeren zu greifen. Von daher wird viel davon abhängen, wie gut ist die Qualität wirklich von diesen neuen Spielern. Und um ein bisschen was Persönliches auch in Richtung deutsche Autoindustrie auch mal zu sagen, also die Mercedes beispielsweise, ja, die verkaufen pro Monat mehr als 2000 S-Klassen in China und 1000 Maybach S-Klassen. Also das heißt, dieses Oberklasse-Premium-Segment, allerdings halt eben verbrennergerichtet, das funktioniert noch sehr gut und das bringt natürlich extrem viel Kapital in die Kassen von einem Mercedes. Also von daher ist die Frage, ne, was sie dann mit diesem eingespielten Geld machen, ob sie das, wie schnell sie das dann halt in die neue Welt umsetzen können und da auch wirklich neue Maßstäbe setzen können. Aber klar ist, der Preis wird am Ende entscheiden. Und in China haben wir da gerade wirklich massiv Druck auf dem Kessel, was einfach den Preispunkt angeht.
Ja. Ja, wir sind gespannt, was die Hersteller in Peking zeigen werden, sowohl die chinesischen als auch die deutschen. Ich bin mir sicher, du wirst darüber berichten. An der Stelle erstmal vielen Dank, Lazar.
Ja, danke dir, Kevin. Alles Gute.
Ciao.
Ciao.
Das war's schon wieder mit Handelsblatt Today für heute und Redaktionsschluss dieser Sendung war wie immer um 16 Uhr. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App und wenn Sie sonst Kritik oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail oder eine SMS. Die Kontaktdaten dafür finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich bei Florian Pape für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Und wenn Sie noch mehr vom Handelsblatt nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, dann schauen Sie doch mal auf handelsblatt.com/mehrfinanzen vorbei. Dort können Sie ein Probeabo für 4 Wochen für nur 1 Euro abschließen. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.
Zinsen, Immobilien, Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Informationen und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.